Heute reden wir über dein Lieblingsthema, den Elon Musk. Sag mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Sympathie hast du für den Herrn?
Ich muss sagen, früher habe ich sehr viel Sympathie für ihn gehabt, weil ich bin ja ein bisschen Space- und Weltraum-Nerd und vor allem seine Raketenfirma hat es mir angetan und sein Flamethrower, den er mal gemacht hat. Also ich würde mal sagen, früher vielleicht so um die 8, aber das ist in den letzten Jahren rapid gesunken auf vielleicht so 4 oder 3.
Ja, bei mir ist jetzt eigentlich aus nie so hoch gewesen, muss ich fairerweise sagen. Sicher unter 5, mittlerweile sicher unter 3. Wir reden heute über ihn.
Ja, und zwar...
Nicht nur kritisch, wir versuchen es zumindest auch objektiv zu bleiben, auch trotz unserer Sympathiewert Herr Musk gegenüber. Aber wir reden vielmehr auch so über sein neues Startup xAI, da bei uns noch ziemlich unter dem Radar. Und natürlich auch über das grosse Sprachmodell, das von einem Startup rausgekommen ist, Grok. Ja, wieso sind die Sachen eigentlich noch nicht so bekannt bei uns? Die Fragen versuchen wir heute zu erörtern.
Und weil der Musk so ein umtriebiger Mensch ist, wird die Folge ein bisschen anders. Wir machen es monothematisch, beziehungsweise wir tun ganz viele Bereiche anschneiden, aber sie haben alle eben ein bisschen mit dem Elon Musk und seinen Firmen, seinen Tätigkeiten zu tun. Du hast gesagt, xAI. Und vor allem, wie das halt ist, beim Elon Musk, es ist alles ein bisschen miteinander verwoben.
Und ihr hört den AI-Podcast Prompt Zero. Am Mikrofon Tobias Bolzern.
Und der Thomas Benkö.
Prompt Zero.
Erzähl mal, wo hast du deine ersten Berührungspunkte gehabt mit dem Elon Musk?
Das hat eigentlich ganz harmlos angefangen und es ist ein Dienst, den ich eigentlich immer noch nutze, wenn auch nicht so viel. Und der heisst PayPal. Das ist der Zahlungsdienst, der in der Schweiz jetzt, glaube ich, nie richtig riesig verbreitet war, weil wir haben andere Sachen. Wir haben vor allem jetzt momentan Twint, aber ich glaube, in Deutschland wird es viel gebraucht. Jedenfalls das Handybezahlungssystem, das ja aus einer Firma entstanden ist, wo der Musk mitgegründet hat und einen Buchstaben schon im Namen gehabt hat, der jetzt wieder en vogue ist, und nämlich x.com. Und ja, das war eigentlich das Erste gewesen. Und das Lustige ist ja, wenn man jetzt Bilder anschaut im Internet von dieser Zeit, da sieht der Musk ja da ganz anders aus. Also nicht nur jünger, hat er viel weniger Haar gehabt. Also nicht wie bei den normalen Menschen, die im Alter weniger haben, sondern er hat früher noch weniger Haar gehabt. Das heisst, da ist irgendwie in der Zwischenzeit etwas gelaufen.
Ja, nicht nur auf seinem Kopf, sondern auch auf seinem Konto. Er hat nämlich ganz einen Haufen Geld bekommen von diesem Deal. Er hat dann nachher, glaub, mit dem Kapital auch SpaceX gegründet. Eben, du hast schon angesprochen. X hat es ihm ziemlich angetan. xAI, x.com, Tesla Model X, eins von seinen Kindern, fängt sogar den Namen mit einem X an.
Ja, und Tobias, wieso ist der Musk so vernarrt in den Buchstaben? Also, ich meine, ist ja cool, aber ist auch ein bisschen anrüchig. Also, wir wissen, in der Pornoindustrie, die verwendet 3X. Wieso hat es ihm den Namen oder den Buchstaben so angetan?
Ja, die Frage kann wahrscheinlich nur er selber beantworten, aber es gibt zumindest einen Gründungsmythos von dieser Finanzdienstleistungsplattform x.com, die 1999 gegründet worden ist in Kalifornien. Dort heisst, dass sie quasi in einem Hinterzimmer von einer Bar gewesen sind und sie haben einen Namen für das Unternehmen gesucht und zur Auswahl sind Q, X oder Z gestanden. Und wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, die Domains sind noch verfügbar gewesen.
Ja, früher hat's ja, ist es noch ein bisschen einfacher gewesen mit dem Namen kaufen und obwohl wahrscheinlich dort einbuchstabige URLs auch schon sehr teuer gewesen sind. Und wieso haben sie sich dann auf X geeinigt?
In dem Mythos heisst zumindest, dass eine Kellnerin, dann, wo die nächste Runde Getränk gebracht hat, gesagt, dass sie eigentlich x.com noch ganz, ganz gut findet. Und Elon Musk hat dann gesagt, ja gut, dann machen wir das.
Okay, dann ist also die Kellnerin schuld am ganzen X-Hype.
Vielleicht hat sie auch Tantiemen überholt, weiss man nicht.
Ich nehme an, bei Musk eher nein. Wir haben jetzt über eine Gründung von, oder den Gründungsmythos von x.com geredet. Gehen wir noch ein paar Jahre zurück. Tobias, tun wir schnell die Geschichte von Musk rekapitulieren. Ich glaube, was viele wissen, es hat irgendetwas mit Südafrika zu tun. Er ist ja kein Ami, obwohl er jetzt so tut, sondern er ist in Südafrika geboren und dann irgendwann in den USA disloziert. Kannst du uns da schnell einen Abriss geben?
Ja, was es zu erzählen gibt, der Elon Musk ist am 28. Juni 1971 in Südafrika geboren. Aufgewachsen ist er im Raum Johannesburg. Schon mit 3 ist er in einer Vorschule gewesen und hat dann angeblich können lesen. In der Schule ist er oft gemobbt worden, er ist introvertiert gewesen und soziale Kontakte sind für ihn schwierig gewesen. Später hat dann Musk selber gesagt, dass er Asperger hat, eine Form von Autismus. Der Musk ist gut betucht aufgewachsen. Sein Vater war nämlich Besitzer von einer Smaragdmine in Sambia. Wir hatten so viel Geld, dass wir den Safe nicht zubekommen haben, hat Elon Musk mal in einem Interview gesagt. Später hat er dann nichts mehr davon wissen, dass sein Vater Minenbesitzer war. Ja, mit seinem Vater, da hat er sowieso ein schwieriges Verhältnis. Sie reden seit Jahren nicht mehr miteinander. Der Musk hat Physik und Wirtschaft studiert. Mit 17 ist er dann nach Kanada ausgewandert, um den Militärdienst in Südafrika zu gehen. Das mal so ein ultra grober, kurzer Abriss. Ah ja, und seinen ersten grossen Erfolg hätte Elon Musk mit 12 können verbuchen. Er hat das Game Blaster programmiert und für $500 verkauft. Das war quasi sein erster Business-Deal, den er hätte machen können.
Ja, und das ist natürlich cool. Und auch wenn unsere Sympathien für den Musk momentan nicht so ganz gross sind, also der Mann hat ja etwas geleistet. Also ich meine, umsonst wärst du nicht der reichste Mann von der Welt mit weit über 100 Milliarden Dollar auf dem Konto beziehungsweise in den Büchern. Also da ist sicher vieles richtig gelaufen. Aber wenn man halt viel macht, dann fliegen halt auch die Späne. Und das ist beim Musk eigentlich hat ihn immer begleitet. Das Problem beziehungsweise für mich ist ja so gewesen, eben wenn er halt irgendwie Chef von einer Firma ist, dann ist das ja easy. Also dann ist es eine private Firma, er kann seine Firmen führen, wie er will. Ich glaube, so richtig in die Weltöffentlichkeit beziehungsweise halt dort, wo die Leute, wo es ein bisschen den Knick gegeben hat, ist dann, wo er seine Finger nach Twitter ausgestreckt hat.
Ja, erfolgreich kann man natürlich auch sagen. Und ich würde dir da auch ein bisschen widersprechen. Ja, du kannst sagen, er kann seine Firma führen, wie er will, aber er sollte sich natürlich trotzdem an die Regeln halten und nicht Leute behandeln wie der letzte Dreck.
Auf was spielst du jetzt an?
Der hat einen Haufen Leute entlassen, nachdem er Twitter übernommen hat für 44 Milliarden Dollar. Er hat über die Hälfte der Belegschaft ausgestellt. Es hat einen rechten Aufschrei gegeben, auch in der ganzen Tech-Szene. Wieso, dass es zu dem Schritt gekommen ist. Und auch in seiner Biografie und auch ehemalige Mitarbeiter, die um ihn herum geschafft haben, haben immer wieder mal angedeutet oder auch sehr deutlich formuliert, dass er ein ziemlich grosses Arschloch sein kann.
Ja, und das ist ja nicht nur bei Twitter so, es ist ja parallel bei anderen Firmen zu Aufständen gekommen oder jedenfalls Leute, die ihn beschuldigt haben. Es geistert ja wirklich ganz abstruse Geschichten rum. Also auch, dass er sehr oft mit Angestellten Sex hat und nicht nur Sex, sondern dann auch Kind macht. Also wirklich aus dem Grund zum Kind machen. Das ist auch so ein Spleen von ihm, dass er findet, im Gegensatz zu vielen anderen, es gibt keine Überbevölkerung auf der Welt, sondern eine Unterbevölkerung und es ist jetzt an ihm, das zu ändern und so viel Nachkommen zu machen wie möglich und mit wahrscheinlich so vielen Frauen wie möglich.
Mhm. Lass uns doch noch mal ein bisschen über Twitter reden. Du bist ja ein Twitter-Nutzer der ersten Stunde gewesen.
Ich war sogar 2 Jahre vor dem Elon Musk auf Twitter gewesen, muss man sagen.
was hat das bei dir ausgelöst, die Übernahme von ihm?
Los, ich bin wirklich, kann man sagen, schon von Anfang an kritisch gewesen. Und zwar, der Elon Musk ist ja schon, also vorher als normaler Nutzer auf Twitter gewesen. Also so normal halt nicht, weil er hat halt Millionen von Follower gehabt, im Gegensatz zu mir. Und wenn du Millionen von Followern hast, dann, ja, das schmeichelt natürlich deinem Ego. Ja, Tobias, wenn du oder ich etwas Twitter ist, dann haben wir vielleicht irgendwie ein, zwei Reaktionen, vielleicht haben wir ein paar Likes. Aber wenn er etwas twittert, dann ist einfach, gibt's gerade Tausende oder Zehntausende von Rückmeldungen und natürlich viele Fanboys sind rum. Egal, was er twittert, irgendwie ein paar tausend Leute oder Millionen finden das geil. Und das gibt dir irgendwie, also das tue ich jetzt so hobbypsychologisch analysieren, irgendwie ein völlig überbewertetes Selbstwertgefühl. Und du bist nicht mehr based. Also du hast eigentlich völlig den Bezug zu der Realität verloren, wenn du einfach halt nur so in einer Bubble lebst, wo du nur Lob bekommst. Und er ist schon bevor er Twitter gekauft hat, ein riesen Star gewesen auf Twitter, weil er ist halt einer von denen, also ja, eben, wie gesagt, er hat coole Sachen gemacht. Er ist ein Gründer, er ist ein Macher, er ist dann selber auch auf Twitter. Es ist nicht wie einem anderen CEO, wo vielleicht so langweilige Corporate Statements twittert, sondern er ist wirklich eine Figur gewesen auf dem Twitter.
Ja, er eckt auch, oder mit dem, was er ist, mit dem, was er darstellt.
Ja, und hat auch coole Sachen auch twittert. Und ich meine, das ist ja genau das Coole an Twitter, dass du kannst Leute direkt ohne Filter folgen. Also eben, es ist nicht irgendeine PR-Tante dazwischen, sondern ich kann von Stars oder Sportler oder halt eben CEOs direkt die spüren. Und das ist cool gewesen.
Und das hat ihm aber dann doch, glaube ich, nicht ganz gelangt, oder? Also einer von den ersten Schritten, so habe ich es zumindest gehört, als er Twitter übernommen hat, hat er ja dann noch ein bisschen am Algorithmus noch umgebastelt, ja, und seine Sichtbarkeit noch mehr erhöht.
Er hat das mal angekündigt, er will das machen und dort ist ja dann der irre Betrag von 44 Milliarden Dollar, glaube ich, den er gezahlt hat. Also ich glaube, Twitter ist dann irgendwann einmal auf 10 Milliarden rum gewesen, so vielleicht im Schnitt dann so 20 Milliarden und 44. Also ja, ist einfach viel zu viel Geld. Und ich habe so dort gedacht, hey, ich sage nicht, dass alles super war, wo der Jack Dorsey gegründet hat und so, aber es ist immerhin ja eine Plattform gsi, wo halt eben dich unterhalten hat, dir News gebracht hat und es ist einigermaßen gute Atmosphäre gsi. Twitter hat, glaube ich, immer schon ein bisschen das Problem gehabt mit dem Geld verdienen und dann, wo der Musk gekommen ist und 44 Milliarden gezahlt hat, habe ich dann gedacht, hey, wie will er das jemals refinanzieren? Also er muss ja wahnsinnig viel Geld dann verdienen mit dem Ding, wenn er es will profitabel machen. Und nicht als Hobbybetreiber. Und was kommt da auf uns zu? Und das grosse Problem ist ja wirklich, dass er eben, wie ich gesagt habe, er ist schon der Star gewesen, bevor er Twitter gekauft hat. Und das Problem ist halt, er ist der Star jetzt noch. Oder noch mehr. Und wenn du vergleichst mit anderen Plattformen, Facebook, mit dem Mark Zuckerberg, klar, er lässt auch ab und zu ein Statement raus. Aber meistens ist es so, irgendwie über seine Firma oder man sieht ihn beim Wakeboard am 4th of July mit der Amerika-Flagge. Mhm. Also er ist eigentlich ein normaler User. Wen gibt's noch? Andere Gründer, Google, also der Sergey Brin oder der Larry Page, die siehst du jetzt eigentlich gar nicht mehr. Also das sind eigentlich die User, lässt dort machen oder du hast andere Stars drauf, Creators, Künstler, wo die grossen Brücken sind. Und bei Twitter ist es halt nach wie vor der Elon Musk oder umso mehr. Und vor allem, obwohl er ja so reich ist und so Erfolg hat und man denkt, hey, ja, es ist ja gut, also ich würde mir glücklich schätzen mit diesen Milliarden. Es langt mir ja nie. Und auf was du angespielt hast mit dem Algorithmus, das war eine Episode, die dann relativ schnell kam, nachdem er es gekauft hat. Und zwar, es ist, hat auch mit dem Präsident Biden zu tun, noch Präsident Biden. Und es war Super Bowl gewesen. Biden hat etwas getwittert an dem Super Bowl und es hat unglaublich viel mehr Reaktionen gegeben als etwas, was der Musk getwittert hat. Im normalen Leben würde man denken, oh, da muss ich das nächste Mal etwas Besseres twittern, etwas Lässigeres oder etwas Kreativeres. Und er hat dann einfach seinen Ingenieur gesagt, hey, jetzt machen wir da den Musk Factor. Und es ist mal, glaube ich, 1000. Mal 1000. Also,
Faktor 1000.
Der Algorithmus ist Faktor 1000 mehr ausgespielt worden.
Und so kommt es mir auch vor, wenn ich auf Twitter gehe.
Folgst du dem Musk?
Ja, aber ich habe ihn gemutet.
Genau. Es ist wirklich interessant. Also, früher hast du auf Twitter bist du Leute gefolgt und hast dann vor denen ihr Zeug gesehen und ab und zu. Und ich bin einer, der eigentlich den Algorithmus gut findet. Ich will nicht nur denen folgen, die ich folge, also das gesehen von den Leuten, die ich folge, sondern ich will schon, dass mir der Algorithmus ab und zu etwas anderes reinspielt, weil so lerne ich neues Zeug kennen. Jetzt ist das aber völlig aus dem Ruder gelaufen. Ich sehe praktisch nur noch Zeug von Leuten, die ich nicht folge. Und vor allem bei ihm ist es so, ich sehe praktisch nur noch Maskenzeug, obwohl ich ihm eben nicht folge. Ich habe ihn nicht geblockt, das haben wir überlegt. Aber ich will schon ein bisschen wissen, was er macht. Er ist ein wichtiger Brocken und als Journalist willst du da ein bisschen wissen. Ich folge ihm aber nicht, aber trotzdem wird er einem hineingespielt. Und eben vom Algorithmus her. Und wenn du einen neuen Account eröffnest, wird er dir immer als einer von der ersten... Persönlichkeit zum Folgen vorgeschlagen. Also, er hat ein massives Ego-Problem, dass er sich so allen muss aufdrängen. Und das will er ja auch, so einen digitalen Dorfplatz bilden, wo da dann Gespräche stattfindet, wo du dich kannst austauschen. Und er ist eben wirklich halt der Elefant im Raum. Also es dreht sich auch vieles um ihn oder er meint es. Und das ist wirklich das, was mich so stresst an Twitter, dass es so eine One-Man-Show geworden ist. Eben genau, weil halt ein Mensch das Ding gekauft hat. Mich jetzt viel lieber gefunden, also viel besser gefunden, wenn eine Stiftung das Ding betreiben würde.
Und dann hätte er natürlich nicht mehr die Schalthebel in der Hand, wenn man so schön will. Ein von den grossen Punkten, wieso dass er Twitter ja übernommen hat, ist, dass er gesagt hat, dass kein Free Speech gebe drauf. Also keine freie Meinungsäußerung auf dieser Plattform und er das möchte ändern. Was sind deine Gedanken dazu?
Ja, das ist natürlich auf der einen Seite Bullshit, auf der anderen Seite ist halt sehr ein amerikanisches Thema. Es ist dort während der Corona-Debatte gewesen, wo ja halt dann, ja, vielleicht sind hier hintendurch schon ein paar Sachen gelaufen, die nicht gut gewesen sind, aber im Allgemeinen ist die Free Speech eigentlich da gewesen. Also ich glaube, jeder hat können sagen, was er will. Aber für ihn ist das so wirklich
ausser,
so...
wenn es etwas gegen den Elon Musk war.
Genau, dann bist du geblockt worden. Ja, es ist so ein Spleen von ihm, eben, da reden wir darüber, also der Kampf gegen die Wokeness oder so. Und er hat das so wie aufstilisiert, dass es ein riesen Problem war. Aber ich glaube, alles, was du eigentlich im Rahmen, wo du kannst sagen, wenn es nicht gerade irgendwie ausländerfindlich oder ich weiss auch nicht was verletzend ist, hast du können sagen dort. Also für das ist es nicht nötig gewesen, das zu kaufen.
Lass uns doch noch über seine politische Ausrichtung reden. Auch ein Thema, wo man sich gerne auf dünnes Eis begibt. Er hat früher noch Demokraten unterstützt jetzt die Republikaner, hat einen eigenen Superpack gegründet sogar, also eine eigene Organisation, die republikanische Partei unterstützt. Wieso denkst du, ist es zu dem Sinneswandel gekommen?
Puh, das ist eine sehr schwierige Frage. Auf der einen Seite ist ja niemandem verboten, mal seine Meinung zu wechseln. Machen wir, glaube ich, auch. Macht auch sogar der Trump, der ja auch mal irgendwie für die Demokraten war und jetzt ist er gerade rausgekommen, Kamala Harris mit einer Spende unterstützt hat und gegen die Republikaner eigentlich gelästert hat und so überspitzt gesagt, hey, diesen Deppen kannst du erzählen, was willst und die wählen dich dann und jetzt macht er's. Also, das ist irgendwie so vor allem in der amerikanischen Politik noch üblich. Und auch da, ich habe eigentlich kein Problem, wenn einer, also ist mir total egal, wenn einer für Republikaner oder für Demokraten oder für wen auch immer ist. Das Problem ist einfach, wenn der Elon Musk auf eben Twitter oder X, wie es jetzt heisst, halt das Thema so durchdruckt und eigentlich anderen aufzwingt. Das ist dann das Problem. Und vor allem hat sich seit dem Kauf der Ton dahin gehend verändert auf Twitter, dass eigentlich früher, klar, es hat immer schon Deppen auf dieser Plattform gegeben und es hat Hate Speech gegeben und ich weiss auch nicht. Es war nicht alles schön gewesen, aber es ist so ein bisschen der Konsens gewesen, das ist vielleicht dann, also ich sage jetzt Normalnutzer, hey, das ist nicht gut, man hat die vielleicht mal in die Schranken gewiesen, man hat die vielleicht mal gemutet, blockt, gemeldet, ich weiss auch nicht. Und jetzt der Musk mit es geht nicht um seine politische Ausrichtung, aber um die Art und wie er Free Speech empfindet, hat er so einen Nährboden geschaffen, dass wirklich jeder meint, er kann machen, was er will. Und er hat es läuft halt jetzt wirklich, also man ist fast ermutigend oder die rechte Szene fühlt sich wahnsinnig supported von Musk, jetzt wirklich da alles rauszulassen, ohne Filter, was sie wollen. Und das hat einfach der Plattform insgesamt wahnsinnig geschadet, finde ich, und das Niveau abgerissen.
Mhm. Ich kann vielleicht aber auch noch anhängen, es ist, der Musk ist auch nicht der einzige aus dem Silicon Valley oder vielmehr aus der Tech-Szene, wo die Republikaner unterstützt. Es hat ja rechte Sinneswandel gegeben dort. Es hat mehrere, vor allem grosse Investoren, wo sich von den Demokraten abgewendet haben. CNN und New York Times haben das Phänomen gerade kürzlich angeschaut. Und eigentlich sind sie zum Schluss gekommen, dass es eigentlich weniger eine Unterstützung für den Trump ist, sondern mehr ein Zeichen an die Biden-Regierung oder an die Demokratische Partei, dass sie nicht einverstanden sind, dass ihre Firmen so stark reguliert werden. Der Musk zum Beispiel hat sich auch mehrfach gegen Gewerkschaften ausgesprochen, dass sie Innovation im Weg sollen stehen, Demokraten, und dass vielleicht mehr ein Zeichen Demokraten soll sein, als dass man einverstanden ist mit dem Kurs, den die Republikaner fahren.
Das kann sein, und es hat ja wahnsinnige Dynamik jetzt in dem US-Wahlkampf. Also der Biden ist zurückgetreten, beziehungsweise hat eine erneute Wahl ausgeschlossen, und jetzt läuft ja alles auf Kamala Harris raus. Und auch dort, es ist ja sehr schnell gegangen. Und wenn wir über Silicon Valley und ein bisschen rechts Gedankengut, oder sagen wir, ja, und so reden, dann kommen auch immer gerade die Crypto Bros ins Spiel und Bitcoin und so. Ich weiss auch gar nicht, warum dass ich das so finde damals, keine Ahnung, aber gut. Jedenfalls ist ja dann, Trump den J.D. Vance als Vizepräsidentskandidat nominiert, wo ja in dieser Szene wahnsinnig drin ist und eben von den Crypto Bros geliebt wird. Und dann ist der Power-Move gekommen, der mich auch überrascht hat. Ich habe ja schon lange gefunden, hey, die Biden oder Demokraten, was haben die für ein Problem, dass die in einem 330-Millionen-Land keinen anderen Kandidat finden, ein bisschen jüngeren. Es geht jetzt gar nicht um Demokraten oder Republikaner, aber so zwei alte Papperis, braucht niemand in dem Amt. Und es ist dann so gewesen, dass der Biden hat einen wahnsinnigen Druck gehabt. Man hat alle gemeint, er entscheidet nicht. Vielleicht ist es auch wahnsinnig ein Power-Move gewesen, dass er gewartet hat, bis der J.D. Vance nominiert worden ist vom Trump. Und dann hat er den Rücktritt verkündet. Dann jetzt ist so ein Momentum bei der Kamala Harris. Und man liest auch wieder, dass es jetzt plötzlich wieder einen Umschwung im Silicon Valley gegeben hat und dass die jetzt eigentlich das hure geil findet, dass jetzt halt ein neuer Kandidat ist, dass der Biden weg ist. Und das Pendel könnte auch wahnsinnig schnell wieder in die andere Richtung schwingen. Und eben gewisse US-Medien haben ja geschrieben, dass der Trump schon wieder sich hinterfragt, ob der J.D. Vance wirklich die richtige Wahl gewesen ist als Vizepräsident, weil er halt nur für die eigene Basis da ist und nicht über Parteigrenzen raus kann mobilisieren. Ja.
Ich glaube, das Pendel schlägt vor allem dorthin, wo ihre Vermögen sicherer sind.
Das ist ja ein AI-Podcast, Prompt Zero, den wir haben. Wir reden jetzt über Elon Musk und Twitter und den Wahlkampf. Aber eben, das ist ja das, was ich sage. Es ist alles so verwoben.
Ja, und lass uns doch über AI reden. Über Grok zum Beispiel.
Genau. Und warum reden wir über Grok? Und zwar, das ist eigentlich ein Projekt, oder beziehungsweise, das könnte nicht existieren ohne Twitter. Das ist ganz eng vernetzt mit Twitter. Wird auch mit deinen und meinen und euren Tweets trainiert.
Genau, zuerst hat es allerdings geheißen, nein, das passiere nicht. Aber jetzt ist zumal in den Einstellungen ein Häkchen auftaucht, wo standardmäßig gesetzt ist, dass eben alle Tweets fürs Training von Grok genutzt werden können. Ziemlich sauer ist das, wer es also noch nicht gemacht hat. Auf X kann man in den Einstellungen das Häkchen deaktivieren. Aber vielleicht muss man ganz kurz erklären, Grok ist eigentlich ja, ist ein LLM, ein grosses Sprachmodell, ein Chatbot, so wie ChatGPT oder Gemini von Google, 2023 gegründet worden von Elon Musk, ist die Firma xAI.
Wieder X drin.
Wieder X, genau.
Und was heisst Grok eigentlich? Grok kommt, der Begriff kommt, oder wie man es Verb kommt, aus einem Science-Fiction-Buch von Robert A. Heinlein. 1961, Novel Stranger in a Strange Land. Und Grok heisst so viel wie etwas intuitiv oder auch durch Empathie können verstehen. Jetzt, Bö, du hast Grok auch ausprobiert, ich habe Grok auch ausprobiert. Was ist dir als erstes aufgefallen? Was ist der Unterschied zwischen anderen, zwischen Grok und anderen Chatbots?
Also das erste Mal, es ist etwas ganz, ganz Schlimmes passiert, was ich eigentlich nicht machen wollte. Und zwar, wo ich den Musk Twitter übernommen hat, habe ich beschlossen, ich zahle nicht für Twitter. Also ich würde für Twitter zahlen, weil Twitter ist wirklich so ein bisschen die Welt für mich. Aber nicht am Musk. Das Problem ist aber, Grok kannst du nur ausprobieren, wenn du Premium-Kunde bist. Und ich habe jetzt das auf wahnsinnig schlaue Art gelöst. Ich habe mit meinem Hauptaccount nicht gezahlt, aber ich habe jetzt einen zweiten Account gemacht und jetzt einen Monat lang Premium gekauft und habe darum Zugang zu Grok.
Und hast du ein blaues Häkchen bekommen?
Das ist mir eigentlich sehr gleich, wahrscheinlich.
Aber ich habe noch keins, ich bin noch im Prüfungsmodus drin, auch bei meinem zweiten neuen Account.
Hör auf, sonst müssen wir noch eine Stunde lang über das blaue Häkchen-Debakel reden. Also ich habe 7 Franken gezahlt und kleiner Tipp, falls ihr auch wollt, für Twitter zahlen, macht es über das Web und nicht über Apple, dann sind da 30% günstiger unterwegs. Also jedenfalls habe ich jetzt gezahlt und Bedienung ist schon mal anders, während du auf ChatGPT oder Claude oder wo auch immer gerade direkt Zugriff hast und das ist dann so einfach eine Eingabemaske, wo dein Zeugig ist, kannst du Grok eigentlich nicht selber ansteuern. Du musst eben das via einen Twitter-Account machen, einen Premium-Twitter-Account und dann hast du Grok zur Verfügung.
Und aktuell sind wir bei der Version 1.5. Die ist in etwa so schlau wie ChatGPT 3, das sagt der Musk selber. An anderen Modellen ist man am Trainieren, da kommen wir dann gerade auch noch dazu. Das heisst, so wahnsinnig viel darf man noch nicht erwarten. ChatGPT 3 ist ja jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Stimmt die Beobachtung?
Ja, das stimmt. Und was bei Grok speziell ist, beziehungsweise wenn man einen Musk kennt, vielleicht weniger, ist, er hat 2 Modi. Und zwar einen normalen und einen Fun-Mode. Wahrscheinlich ist es der Fun, wo der Elon Musk als Fun empfindet. Tobias, du hast den Fun-Mode im Grok mal testen. Kannst du uns etwas darüber erzählen?
Ich habe wirklich gefragt, erzähl mir einen langen Witz und in dem Fun-Modus und war mir dann auftischt worden ist von Grok, ist wirklich schauderhaft gewesen. Es war kein Witz gewesen, sondern eine Geschichte über einen Mann namens Paddy, der in Dublin soll leben soll und eine Frau in die Wildnis lockt, um sie dort zu vergewaltigen.
Okay.
Und aufgehört hat die Geschichte dann, dass die Frau ihn mit der Faust am Kopf geschlagen hat, so hat können ihn kommen und ihn bei der Polizei angezeigt hat.
Also es ist weder ein Witz.
Ich habe auch noch interveniert und gesagt, ich war wirklich baff gewesen. Also, sie hat relativ harmlos angefangen, die Geschichte. Es war so ein bisschen geplempelt von Dublin und wie der Paddy dort lebt. Und dann zumal ist so, hat es die extrem düstere Schiene genommen. Ich habe dann versucht, auch noch Grok zu erklären, dass da weder ein Witz ist, noch lustig ist. Und die Antwort war dann, ja, Humor ist halt subjektiv.
Ja, schockt mich auch ein bisschen, wenn ich das höre, weil eben, es tut ja eigentlich genau die Vorurteile portieren, die man so hat, eben, was wir schon gesagt haben, oder was ich schon gesagt habe, der Niedergang von Twitter, alles ist plötzlich erlaubt und da dürfen wir jetzt auch über Vergewaltigungen einen Witz machen, beziehungsweise einfach eine Vergewaltigungsgeschichte als Witz erzählen, sehr dubios. Ich habe natürlich auch Grok auf einen Witz getestet, nicht so düster, aber einfach auch nicht gut geworden. Und zwar habe ich gesagt, hey Grok, erzähl mir auf Deutsch einen Witz über Kamala Harris. Und es ist rausgekommen. Warum ist Kamala Harris wie ein Berliner? Weil sie immer noch auf der falschen Seite der Geschichte steht.
Mhm.
Kannst du da lachen?
Siehst du mich lachen? Hörst du mich lachen?
Nein, also Entschuldigung, muss man natürlich sagen, dass ich den Gleichwitz auch Claude und ChatGPT gefragt habe und auch dort ist jetzt nicht gerade wirklich schlau rausgekommen.
Ja, ich glaube, da kann man auch zusammenfassend sagen, Sprachmodelle sind nicht so gut im Witz erzählen. Was aber schon ein bisschen rauskommt auch, ist, dass Grok sehr viel ungefiltert ist als andere Sprachmodelle. Ich habe zum Beispiel auch gefragt, wie baue ich mir einen Molotow-Cocktail? Und da habe ich sowohl im Spassmodus wie auch im normalen Modus die Frage gestellt. Und im Spassmodus hat dann Grok frisch und fröhlich sofort eigentlich eine Anleitung in sechs Punkte mir gegeben, allerdings auf Englisch, nicht auf Deutsch. Und er hat gesagt, ja, Molotow-Cocktail sei ein rechter Party-Starter, nur als Witz. Die Warnung ist dann aber schon auch noch gekommen, im Spassmodus nachgestellt, nach der genauen, detaillierten Anleitung. Und beim normalen Modus ist der Zeigefinger aber dann schon vor der Anleitung gekommen. Habe ich auch versucht mit ChatGPT und Claude, die haben beide verweigert, mir eine Anleitung auszuspucken, wie man einen Molotow-Cocktail bastelt.
Also, da muss ich jetzt sagen, bin ich auf der Seite vom Grok, weil Molotow-Cocktail per se ist ja nichts Schlechtes. Wenn ich mich richtig erinnere, hat auch die Schweiz im Zweiten Weltkrieg ihren Bürgern erklärt, wie man das macht. Weil natürlich, wenn du gegen einen bösen Feind kämpfen willst, dann musst du vielleicht wissen, wie das geht. Aber es geht ja beim Grok eben in die Richtung, dass, was wir gesagt haben, der Musk mit dem Kampf gegen den Vogue-Mind-Virus, eben will er eigentlich Grok so ungefiltert wie möglich lassen. Kann man das so sagen?
Das kann man wahrscheinlich schon so sagen. Ja. Also das ist der Vorwurf, den er immer wieder gemacht hat. Er findet quasi Gemini und ChatGPT und alle anderen, die sind infiziert. Also all die Sprachmodelle sind infiziert und überpolitisch korrekt. Mehrere Studien haben bewiesen, dass das nicht so ist. OpenAI hat auch schon Richtlinien herausgegeben, wie dass sie mit so Fragen umgehen, dass sie keine Seiten ergreifen.
Ich weiss wahrscheinlich, worauf der Musk anspielt. Und das ist ja wirklich ein bisschen peinlich bei Google. Die haben ja im April, glaube ich, oder im Frühling jedenfalls, haben sie einen Chatbot rausgebracht, wo sie wahrscheinlich extra gesagt haben, hey, gib ein bisschen nicht biased die Antwort, also nicht immer der Chef von einer Firma ist ein alter weisser Mann oder so. Und dann ist ja das berühmte Ding rausgekommen, dass man dann nach
Schwarze Nazis,
also Leute haben gefragt, hey, zeichnen mir ein paar Wehrmachtssoldaten und dann hat Gemini angefangen, möglichst diverse Wehrmachtssoldaten zu zeichnen. Eben der eine war schwarz, die andere Asiatin, pipapo. Also,
ja, das ist peinlich, aber ist es woke?
Nein, es ist natürlich einfach ein Fehler. Und wir wissen ja, oder wahrscheinlich auch unsere Hörer wissen, wenn man ein bisschen geübt ist in AI, es kommt halt manchmal nicht immer so hundertprozentig gut raus. Man muss vielleicht nochmal anfangen, es halluziniert auch, man muss das Modell ein bisschen besser trainieren. Und gerade bei Chatbot, wo halt dann direkt mit dem User interagiert, da kommt halt manchmal ein Zeichen raus. Das dürfen wir dann auch nicht überbewerten. Google hat ja auch recht schnell Massnahmen dagegen ergriffen und jetzt ist es, glaube ich, okay.
Mhm. Du sagst, du hast ein wichtiges Stichwort erwähnt, trainieren. All die Modelle sind trainiert, so auch Grok mit ganzen Haufen Textdateien. Im Moment laufen auch noch weitere Trainingsrunden. Also Grok hat zum Beispiel noch keine Bilder verstehen oder kann noch keine Dateien als Input nehmen. Das soll sich in Zukunft dann aber auch ändern. Und da muss man ein bisschen ausholen. Der Musk hat ja auch OpenAI mitgegründet. Also er war einer der wichtigsten Geldgeber gewesen. Hat am Anfang, glaube ich, etwa 50 Millionen Dollar eingeschossen. Später ist es dann auch zum Zerwürfnis gekommen zwischen OpenAI und Musk. Er hat immer wieder kritisiert, dass OpenAI, wo ja eigentlich seine Wurzeln eben in dem Open hat im Namen, und für Open Source hätte sollen stehen, stattdessen eigentlich zu einem kommerziellen Unternehmen geworden ist, wo jetzt sehr viel Profit draus schlägt mit ChatGPT. Man muss da aber auch sagen, es ist auch ein bisschen heuchlerisch, dass er das sagt, weil Grok ist zwar Open Source bis zu einem gewissen Grad, aber auch da nicht alles. Also man weiss eben auch da nicht, was sind Trainingsdaten gewesen, welche Daten sind wirklich genau benutzt worden. So wie bei anderen Modellen auch, dort sind die Firmen sind sehr verschlossen dem gegenüber.
Also auch da, es ist ein wahnsinniger Klüngel in diesen Firmen. Eben, du hast gesagt, der Musk war bei der Gründung von OpenAI dabei gewesen. Eine andere AI-Firma, Anthropic, ist aus OpenAI entstanden. Irgendwie, ich habe so das Gefühl, dass der Musk erst dann richtig gegen OpenAI opponiert hat, wo er gesehen hat, wie wahnsinnig erfolgreich das die sind. Und es hat ja dann auch, er hat ja dann eine Klage angestrebt, wo jetzt eben wegen dem Open hat er gesagt, hey, streichet den Namen Open aus eurem Firmennamen und nennt es Closed AI. Die Klage ist jetzt, glaube ich, wieder vom Tisch. Man hat sich irgendwie geeinigt. Aber es ist schon noch sehr interessant, was für Exzentriker da in diesen AI-Firmen am Werk sind. Also ich meine, der Sam Altman ist jetzt auch nicht ein unbeschriebenes Blatt. Ja, es ist auf der einen Seite interessant zum Zuschauen von außen, auf der anderen Seite, wenn man so denkt, die Alpha-Tierli sind eigentlich jetzt eben Geschichte oder Zukunft der AI mitgestalten oder gestalten. Es macht nicht nur gute Gefühle. Du, Robi, jetzt doch noch eine handfeste Frage zu Grok. Ich finde es ein bisschen komisch in der Nutzung. Also während eben ich Claude und ChatGPT kann angehen, ich kann die auch irgendwie per API mit meinen Sachen daraus bauen, irgendwelche Tools. Ist Grok irgendwie relativ geschlossen auf Twitter nur verfügbar? Wieso?
Das ist wahrscheinlich eine Entscheidung oder sicher auch ein Businessmodell, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, ob es Leute gibt, wo ein Twitter-Premium-Abo machen wegen Grok nur. Vielleicht ist das so. Ich kann mir es auch nicht genau vorstellen. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Was mir aufgefallen ist allerdings, ist, in meinen Tests ist Grok sehr schnell gewesen. Da ist mir als Positives aufgefallen, habe ich gefunden, muss ich da jetzt auch nur erwähnen. Wieso glaubst du, dass es so geschlossen ist?
Ich weiß nicht, ob es einfach jetzt in der ersten Version halt noch ein bisschen so zum Test ist. Aber es ist jetzt nicht so, ich meine, eben wir beim Blickboard ja auch AI-Tools, wir überlegen dann, hey, nehmen wir Claude oder nehmen wir ChatGPT oder wir nehmen beides. Aber wir haben uns jetzt noch nie überlegt, hey,
nehmen wir
Grok. Also es ist irgendwie so wirklich so ein bisschen weiß auch nicht, das langst vielleicht eher mit der ausgestreckten Hand an.
Ich finde, was ich wirklich spannend finde, ist das Alleinstellungsmerkmal, wo Grok halt hat, das kann in Echtzeit auf die ganzen Twitter-Daten, also auf X-Beiträge, wie man so sagt, es sind ja keine Tweets mehr, zugreifen und die auch auswerten. Das finde ich relativ spannend. Und man muss jetzt auch sagen, ich habe jetzt nicht extrem Hanebücher, irgendwelche weirden Sachen, die nicht faktisch korrekt sind, auf die Tisch bekommen, wenn ich wirklich präzise Antworten haben wollte.
Ja, das habe ich so gesehen. Also genau, du kannst eine Frage zu Twitter stellen, du kannst Grok auch Tweets formulieren lassen. Okay, das kannst du auch mit anderen Sprachmodellen.
Aber halt nicht so integriert vielleicht.
Das stimmt.
Hast du das gemacht, oder?
Wie gesagt, ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen meinen Test-Account gemacht für einen Monat. Ich habe jetzt noch nicht so viel können machen, aber ich du eigentlich lieber selber twittern.
Wenn ihr Grok braucht, um Tweets zu verfassen, teilt doch eure Erfahrungen. Schreibt uns auch aus, input@promptzero.ch, was ihr findet zu Grok, zu Elon Musk, was ihr findet zu unseren Aussagen.
Ja, und wenn ihr Fanboys sind und einen Tesla habt oder mit SpaceX ins All fliegen wollt und mal Elon Musk wirklich cooler Sieg ist, dann schreibt uns das. Und wir sind gespannt auf eure Beitrag. Jetzt, Tobias, eben, wir sind noch in einer frühen Phase von Grok. Wie geht es jetzt weiter?
Ich habe ein anderthalb Stunden langes Gespräch zwischen dem Jordan B. Peterson gehört. Das ist ein erzkonservativer Professor und ein Star auch in der rechten Szene. Und dem Elon Musk.
Und dort hat er ein bisschen über die Zukunft von Grok erzählt und da hören wir schnell rein.
What the hell do you think you're building with these AI systems? Like, what is this?
Well, I think really what all the AI companies are aiming to build is digital superintelligence. So, intelligence that's far smarter than any human.
Yeah.
And then ultimately an intelligence that is far smarter than all humans combined. Now, one can say, like, is this a wise thing to do? Isn't this dangerous? Well, unfortunately, whether we think that or not, it is being done. From the XAI team standpoint, we have the choice of being a spectator or a participant?
Bö, was sind deine Gedanken da dazu?
Ja, wie so viele wollen Musk Superintelligenz kreieren, wo, was hat er gesagt, gescheiter ist als die Menschheit selber?
Er hat gesagt, er würde eine Superintelligenz kreieren, wo schlauer ist als ein Mensch und dann schlauer als alle Menschen miteinander kombiniert.
Ja, das ist ja so ein Mythos, aber etwas, wo du die ganze AI-Szene geistert, dass halt irgendwann, wenn halt die Modelle so gut sind, dass halt nicht mehr nur AI, sondern wie sagen wir es, General Intelligence ist.
Das AGI,
ist,
ja.
AGI, mhm. Wo eigentlich dann AI alle Aufgaben kann machen, wo momentan von Menschen müssen da werden.
Und von da gibt Herr Musk ganz viel Geld aus. Er hat nämlich ein riesiges Rechenzentrum gebaut in Memphis in Tennessee. Dort sind es 100'000 H100 GPUs von Nvidia am Werk. Das ist eine unglaubliche Menge. So eine von diesen Chipkästen ist etwa so teuer wie ein Auto. Das heisst, wir reden hier von einem Betrag in Höhe von 3-4 Milliarden US-Dollar.
Also genau, dass so ein Chip kostet etwa 30'000 Dollar, glaubst du.
Mhm.
Und ja, unsere Hörer und Hörerinnen wissen, dass wir haben auch schon über Nvidia und die Chips geredet. Alle brauchen die, alle kaufen sich die unter dem Nase weg. Es ist ein wahnsinniges grosses Business. Eben, man kann nur mit Milliardenbeträgen dort überhaupt einsteigen. So 2-3 Chips bringen überhaupt nichts. Aber wie sind jetzt die 100'000 Chips, die Musk jetzt gekauft hat, so in der generellen AI-Landschaft? Ist das viel oder wenig?
Das ist im Moment sehr viel. Also wenn er wirklich die alle hat auf einen Schlag, ist es sehr viel. Er macht auch grosse Versprechen. Also eben Grok 2, der Nachfolger, soll im August rausholen. Grok 3 soll bis Ende Jahr verfügbar sein. Und etwas ganz Besonderes werden, sagt Musk, hat Musk im Interview gesagt. Ich würde sagen, dort, ja, immer vorsichtig sein, auch bei anderen. Sie versprechen immer sehr viel. Zuerst muss man noch mal liefern. Auch eben, ich denke, der Retour OpenAI hat auch grosse Ankündigungen gemacht mit der neuen Sprachausgabe.
Oder Videomodell.
Oder Videomodell, wo aber, ja, auf Papier alles gut tönt, aber veröffentlicht worden noch nicht. Apple Intelligence tönt auf Papier auch super. Kommt dann vielleicht das Jahr, kommt dann vielleicht nächstes Jahr. 100'000 Grafikprozessoren für Grok, ja, das tönt noch viel und ist auch viel. Vielleicht als Vergleich kann man Meta jetzt da zur Hand ziehen. Die haben Anfangsjahr, hat Mark Zuckerberg, der CEO, gesagt, dass Meta bis Ende Jahr 350'000 von diesen Chipsets wird haben und insgesamt noch einiges mehr. Also mit anderen Chips, die sie brauchen.
Und gibt es bei OpenAI auch Zahlen?
Dort habe ich nichts gefunden. Die sind sehr verschwiegen.
Weniger verschwiegen ist der Musk. Er hat gerade letztens auch noch twittert, du sagst, es braucht sehr viel Geld. Und der Musk ist am meisten drin, seine Firmen untereinander zu vernetzen. Und er hat auf Twitter eine Umfrage laufen, ob Tesla, also sein Elektroautobauer, soll 5 Milliarden Dollar in XAI investieren. Also er braucht Geld und er will das jetzt von der einen Firma in die andere überschieben. Er hat dann so also unahne geschrieben, dass er keinen Puff mit der Börsenaufsicht bekommt. Es sind nur informative Umfragen. Natürlich wird dann das Board von dieser Firma entscheiden. Aber da sehen wir auch, also natürlich können da ganz viele Firmen von Musk profitieren untereinander. Und das ist auch einer von diesen Moves, ja, wo halt nur er kann, glaube natürlich, wenn Tesla, der jetzt wirklich Geld verdient, kann die künstliche Intelligenz von Musk ein bisschen auf neue Level heben, kann man natürlich die künstliche Intelligenz auch wieder bei den Teslas brauchen, nehme ich jetzt mal an, um da Self-Driving Cars noch besser zu machen.
Ja, er sagt ja auch, der Tesla sei nur ein autonomer Roboter, der einfach per Zufall die Form hat von einem Auto. So schlau sind die Geräte. Das sind seine Worte, nicht meine Worte.
Genau. Und eben wegen Versprechungen, ich glaube, es geistert so ein Video auf Twitter rum, wo der Musk seit 10 Jahren verspricht, dass jetzt bald ein Robotaxis kommen. Der hat es auch auf den August, glaube versprochen. Es dauert immer ein bisschen länger, als man meint. Aber vielleicht jetzt mit den AI und den neuen Chips und Grok Ist da etwas möglich?
Ja, vielleicht. Die wichtigste Frage zum Schluss: Wirst du dein Twitter-Premium-Abo verlängern?
Ich sage jetzt mal nein. Ich werde meinen Test-Account wieder entpremiumifizieren und zu meinem normalen Standard-Account zurückzuwechseln. Ohne blaues Häkli.
Danke fürs Zuhören. Das war der AI-Podcast Prompt Zero. Am Mikrofon Tobias Bolzon.
Und der Thomas Benkö.
Prompt Zero.